Ich komme aus einer Woche, die für mich persönlich sehr bewegend war. Ich habe mir 3 Tage eine Auszeit gegönnt und ich war 3 Tage weg, komplett in der Stille und ich habe Gott gesucht in Bad Urach. Kennt jemand, wer war schon mal in Bad Urach? Hand hoch. Oh, okay. Okay, alles klar. Also ihr wisst, wovon ich rede. Wer kennt dort diese große Kirche in Bad Urach? Ja, Stift Urach. Und dort war ich 3 Tage komplett in der Stille, unterbrochen manchmal durch die Mahlzeiten und durch die Pfarrerinnen und oder Pfarrer und Diakone, die dann mit einem auch kurz sprechen. Ich habe in der Zeit auch, bin nicht ans Handy gegangen, ich habe nicht mit meiner Familie telefoniert. Ist nicht immer ganz so einfach, aber ich habe mir bewusst Zeit genommen, um den Herrn zu suchen. Jetzt denkst du vielleicht, ja klar, so als Pastor, ne? Ich sag dir was, ich bin seit 2008 im Dienst und seit 2008 wünschte ich mir so eine Zeit wie diese, einfach mal in die Stille zu gehen. Denk ja nicht, nur dass man, weil man Pastor ist, hat man die Möglichkeit, mal ebenso für ein paar Tage und nichts zu tun. Ich möchte zu Anfang meiner Predigt, und mittlerweile kennt ihr mich ein bisschen, ich denke, es wird sehr herausfordernd heute werden, und ich möchte eine Geschichte vorlesen, die mich sehr bewegt hat, auch in dieser Zeit, in diesen Tagen, wo ich jetzt weg war. Ich habe ein Buch gelesen von Kyle Edelmann und das heißt Grace, von Englisch ins Deutsch, Gnade, was du für deine Nachfolge unbedingt brauchst. Und es geht um Gnade. Und dort ist eine Geschichte, die mich sehr bewegt hat und ich möchte es einfach mal vorlesen. Im Jahr 1921 verließ David und Svea Flood, ein schwedisches Missionarsehepaar, ihre Heimat und gingen mit ihrem 2-jährigen Sohn ins Herz Afrika, das damals Belgisch-Kongo hieß. Dort lernten sie ein anderes Missionarsehepaar kennen. Zusammen beschlossen sie, das Evangelium in einen abgelegenen Landstrich Afrikas zu bringen, wo man noch nie von Jesus gehört hatte. Als sie dort ankamen, wollte der Häuptling ihnen nicht erlauben, im Dorf zu wohnen. Also mussten sie sich etwa eine Meile entfernt einrichten. Der einzige Kontakt zum Dorf war der zu einem Jungen. Der Häuptling erlaubte ihm, die Missionare zu besuchen, um ihnen Lebensmittel zu verkaufen. Diesen Jungen führte Svea schließlich zum Glauben an Jesus. Mehr konnten die Missionare dort nicht erreichen, da sie ja sonst mit keinem Menschen aus dem Dorf in Kontakt kamen. Irgendwann erkrankte das andere Paar an Malaria und verließ den Posten. Die Flutz waren nun auf sich allein gestellt. Svea wurde schwanger und steckte sich ebenfalls mit Malaria an. Sie starb wenige Monate nach der Geburt des Kindes. Ihr Mann hob ein einfaches Grab aus, beerdigte seine 27-jährige Frau und ging zurück zur Missionszentrale. Er übergab das neugeborene Mädchen den dort stationierten Missionaren und sagte, ich kehre nach Schweden zurück. Ich habe meine Frau verloren. Ich kann nicht für dieses Baby sorgen. Gott hat mein Leben ruiniert. Zusammen mit seinem Sohn verließ er das Land. Die Missionare adoptierten seine kleine Tochter und nahmen sie schließlich mit in die USA, wo das Mädchen aufwuchs. An diesem Punkt der Geschichte muss ich mich fragen, das ist derjenige, der das schreibt, warum ein Mann mit einem solchen Glauben so reagiert. Ich habe nie mit nur ansatzweise vergleichbaren Enttäuschungen und Leiden kämpfen müssen, aber der Schmerz war offenbar zu groß für ihn. Er hatte den Eindruck, sein Leben sei zerstört. Und zwar unwiderruflich. Aus seiner Sicht war dies das Ende der Geschichte. Wow. Ziemlich hart, oder? Diese Geschichte hat mich sehr bewegt und das Thema der Predigt heute ist Zweifel überwinden. Und ich habe heute keine Präsentation, also ihr könnt euch ganz entspannen und die ganze Zeit auf mich schauen. Nein. Wir alle erleben und durchleben Zweifel. Oder? Und es fängt früh an in unserem Leben. Wir zweifeln an allem Möglichen. Wir zweifeln am Wetter, ob das Wetter morgen gut wird oder nicht. Momentan zweifeln wir, ob es überhaupt mal wieder Sommer wird. Gut, jetzt gerade wird es wieder ein bisschen wärmer. So, dann die Zweifel verflüchtigen sich gerade wieder so ein bisschen. Aber kaum wird es wieder kalt, dann fangen die Zweifel wieder an laut zu werden. Wir alle zweifeln, ob die Nachbarn, die wir haben, ob das gute Nachbarn sind. Zumindest, wenn wir irgendwo neu hinziehen oder neue Nachbarn dazuziehen. Sind das wirklich tolle Nachbarn? Wir zweifeln natürlich nie an uns selber, ob wir gute Nachbarn sind. Immer sind es natürlich die anderen. Wir alle haben permanente Zweifel. Ständig. Wenn du morgens aufstehst, zweifelst du vielleicht ab und zu mal, ob der Tag gut wird. Wenn du abends ins Bett gehst, kommen vielleicht Zweifel, kann ich überhaupt diese Nacht gut schlafen, weil ich habe so viel erlebt. Wir sind ständig mit irgendwelchen Zweifeln zugange. Und diese Dinge lenken uns auch immer wieder ab. Und deswegen die Predigt von heute ist Zweifel überwinden. Und dazu möchten wir wieder tief in den Bibeltext eintauchen. Wir haben ja gerade die Predigtreihe über wen predigen wir gerade? Abraham, genau. Und wir sind da so ein bisschen auf die Reise mit ihm. Und ich möchte heute einfach mal aus dem Wort vorlesen. Ich lese immer aus dem Wort Gottes, aber ich möchte einfach mal ein bisschen mehr vorlesen. Und zwar diesmal zwei ganze Kapitel. Und ich hoffe, ihr schlaft nicht ein. Es ist nur das Wort Gottes. Was heißt nur? Es ist interessant. Also wenn man oft ist so, wenn man anfängt so eine Bibel aufzuschlagen und anfängt zu lesen, dann muss man manchmal hochgucken, dann fangen schon die ersten. Okay. Nee. Also ich hoffe, ihr schlaft nicht ein. Und natürlich hängt es auch damit zusammen, wie ich vorlese. Wir sind bei 1. Mose 15 und dort geht es um den Bund des Herrn mit Abraham. Und ich möchte dich ermutigen, nimm deine Bibel mit. Ich möchte dich fragen, wie wichtig und wie kostbar ist dir dieses Buch? Wie wichtig und kostbar? Ja klar, heute hat man Handys, Tablets und so weiter, alles gut. Die meisten haben sicherlich auch eine Bibel-App auf dem Handy. Aber wisst ihr, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir wirklich, dass wir dieses Buch anfangen zu lieben. Dass wir es anfangen, bei uns zu haben. Das wurde mir diese Tage, in diesen drei Tagen, wo ich jetzt alleine war, ich hatte eigentlich nur die Bibel und dieses Buch, wovon ich gerade gesprochen habe. Und mir wurde der Schatz dieses Buches wieder neu lebendig. Und ich möchte jetzt einfach daraus vorlesen. Also, es ist das Wort Gottes. Es ist nicht einfach irgendeine Geschichte. 1. Mose 15. Ich lese übrigens aus der Neues Leben. Danach sprach der Herr in einer Vision zu Abraham: Hab keine Angst, Abraham, denn ich will dich beschützen und dich reich belohnen. Doch Abraham entgegnete: O allmächtiger Herr, was wirst du mir geben, wenn ich kinderlos bin? Da du mir keine Kinder geschenkt hast, wird mich mein Verwalter Eliezer von Damaskus beerben. Da sprach der Herr zu ihm: Nein, dein Verwalter wird dich nicht beerben, du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm: Schau hinauf zum Himmel, kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach er ihm: So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn, und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Dann sprach der Herr zu ihm: Ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldäa geführt hat, um dir das Land zu geben. Doch Abraham entgegnete: O, allmächtiger Herr, wie kann ich sicher sein, dass ich es wirklich bekommen werde? Da befahl ihm der Herr, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Abraham holte die Tiere und schlachtete sie. Er schnitt jedes einzelne der Länge nach durch und legte je eine Hälfte der anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Raubvögel stießen auf die Kadaver herab, doch Abraham jagte sie weg. Als die Sonne unterging, fiel Abraham in einen tiefen Schlaf. Während er schlief, befiel ihn eine schreckliche dunkle Angst. Da sprach der Herr zu Abraham: Du sollst wissen, dass deine Nachkommen Fremde in einem fremden Land sein werden. Sie werden 400 Jahre lang als Sklaven unterdrückt werden. Doch ich werde das Volk, das sie unterdrückt, bestrafen. Am Ende werden sie mit großen Reichtümern von dort wegziehen. Du aber wirst ein hohes Alter erreichen und in Frieden sterben. Erst wenn die Sünde der Amoriter das Maß vollgemacht haben, werden deine Nachkommen nach 4 Generationen hierher zurückkehren. Als die Sonne untergegangen und es ganz dunkel geworden war, fuhr ein rauchender Feuerofen und eine flammende Fackel zwischen den Hälften der Kadaver hindurch. So schloss der Herr an jenem Tag einen Bund mit Abraham und sprach: Ich werde dieses Land deinen Nachkommen geben, das ganz Ägypten vor den Grenzen Ägyptens bis zum großen Fluss Euphrat. Das Land der Keniter, Kenasiter, Kadmoniter, Hediter, Perisiter, Rephaiter, Amoriter, Kanaaniter, Gergashiter und Jebusiter. Doch Sarai, die Frau Abrahams, bekam keine Kinder. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte Sarai zu Abraham: Der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin. Vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abraham war einverstanden. Sarai gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Sie lebten damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Da machte Sarai Abraham einen Vorwurf: Das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie dir doch zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Abraham entgegnete ihr: Sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch als Sarai hart mit ihr umsprang, lief Hagar fort. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr: Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn: Kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Und ich werde dir Nachkommen geben, ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Was für ein Kompliment. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hat, El Roy. Denn sie sagte: Ich habe den gesehen, der mich sieht. Die Quelle erhielt später den Namen Beer Lachai Roy. Sie liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar aber gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Zu dieser Zeit war Abraham 86 Jahre alt. In den Versen 2-3 in Kapitel 15 sagt Gott: O allmächtiger Herr, was wirst du mir geben, wenn ich kinderlos bin? Da du mir keine Kinder geschenkt hast, wird mich mein Verwalter Eliezer von Damaskus beerben. In Abraham stiegen plötzlich Zweifel auf. Hey, ich hab noch keine Kinder. Irgendwas stimmt doch gerade nicht. Wir sehen in Kapitel 14, da habe ich letzte Woche, vor 2 Wochen darüber gepredigt, feierte Abraham einen riesengroßen Sieg über 4 mächtige Königsherrscher und ihre Königreiche. Und zwar nur mit 318 Mann. Und ich habe darüber gepredigt, wie absurd es eigentlich ist für uns heute. Eigentlich unmöglich, aber mit Gott ist ja nichts unmöglich. Amen. Und dann lesen wir in Kapitel 14, dass der Melchisedek, ein König auch und ein Priester, Abraham begegnete und ihn segnet. Und er sagt, gesegnet sei Abraham durch den höchsten Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und gepriesen sei der höchste Gott, der dir deine Feinde in die Hände gegeben hat. Abraham hat so einen Sieg errungen, eigentlich was menschlich völlig unmöglich ist. Er hat Gottes Eingreifen erlebt, wie mit 318 Männern vier Königsherrscher und die Königreiche in die Flucht geschlagen. Und plötzlich in Kapitel 15 steht Abraham vor Gott und sagt, allmächtiger Herr, ich habe aber immer noch keinen Sohn. Also irgendwas stimmt gerade noch nicht. Und wir sehen plötzlich, kommen wieder in Abraham Zweifel auf. Und er erinnert Gott im Grunde genommen daran, Gott, falls du es noch nicht gesehen hast, also ich will ja ganz demütig sein, Herr, aber falls du es noch nicht gemerkt hast, meine Frau ist nicht schwanger. Danke, Abraham, dass du mich daran erinnerst. In 1. Mose 12, Vers 2 lesen wir, da sagt Gott zu Abraham, von dir soll ein großes Volk ausgehen. Und das ist nun sehr viele Jahre her. Viele Jahre zurück liegt es jetzt. Und dann, als Abraham so vor Gott stand und ihm sagt, Herr, wir haben immer noch keine Kinder und irgendwas kann doch hier nicht stimmen, nimmt Gott Abraham an die Hand und sagt, komm mal mit, ich zeig dir jetzt mal was. Jetzt schau mal hoch. Was siehst du? Sterne. Versuch sie zu zählen. Kann ich nicht. Schau mal. So viele Sterne am Himmel, so viele Nachkommen werde ich dir geben. Und dann heißt es, Abraham glaubte. Und dann heißt es, der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Und diese Stelle, das ist eine Schlüsselstelle in der ganzen Bibel. Im Grunde ist das die tiefste und die größte Offenbarung, die Gott hier tut. Er sagt, dein Glaube an mich, das, was ich dir sage, macht dich gerecht. Nicht das, was du tust, nicht deine Beschneidung, er war zu der Zeit noch nicht beschnitten, nicht, dass du Jude bist, sondern weil du glaubst. Und dann sagt er in Vers 7 sogar noch, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat, um dir dieses Land zu geben. Und wisst ihr, was interessant ist? In Vers 8, Kapitel 15, Vers 8, fängt Abraham wieder an und sagt, o allmächtiger Herr, wie kann ich sicher sein, dass ich es wirklich bekomme? Also, hat er jetzt geglaubt oder nicht? Abraham, der große Glaubensheld, du zweifelst wieder? Abraham ringt mit Zweifeln. Und das Schöne bei Abraham ist, er ist ehrlich. Er versucht Gott nichts vorzumachen nach dem Motto, ich versuche jetzt stark zu sein. Ich versuche jetzt Gott zu zeigen, dass ich ein guter Christ bin. Bloß nicht zweifeln. Abraham sagt, Gott, ich check's immer noch nicht. Es ist schön mit den Sternen, aber ganz ehrlich, die Sterne sind nicht meine Kinder. Ich habe immer noch kein Kind aus Fleisch und Blut. Was ist los? Und dann initiiert Gott ein Ritual und bestätigt die Verheißung, die er ihm gegeben hat. Abraham schlachtet drei Tiere und legt sie gegenüber. Ich meine, das ist auch ein heftiges Bild, oder? also eine Kuh, eine Ziege, ein Widder. Ich habe hier Wisser geschrieben. Ein Widder. Ein Widder, und er legt sie gegenüber, und dann noch eine Turteltaube und eine Taube. Übrigens, eine Turteltaube ist eine Art von einer Taube. Wusste ich vorher auch nicht. Ich habe mal nachgeschaut. Google. Ich habe gedacht, warum steht die Turteltaube und Taube? Also, jetzt wisst ihr es. Gott offenbart prophetisch, dass Abrahams Nachkommen in Gefangenschaft und Sklaverei kommen werden. Er sagt, es werden 400 Jahre sein, die deine Nachkommen in Gefangenschaft sein werden. Und all das soll geschehen, bevor seine Nachkommen das verheißene Land einnehmen werden. Und all diese Dinge sollten Abraham zeigen. Übrigens, Abraham hat in der Zeit geschlafen. Im Schlaf empfing er diese Vision von Gott. Und Gott wollte ihm dadurch zeigen, Abraham, ich möchte dir jetzt etwas sagen. Mein Plan ist ein bisschen größer als nur du. Meine Pläne für diese Welt haben natürlich was mit dir zu tun, aber nicht nur mit dir. Schau mal, das wird passieren in 400 Jahren. Und Abraham merkt auf einmal, hey, hier geht's gar nicht nur um mich. Und er entdeckte plötzlich ein bisschen ein größeres Bild. Die Zusammenhänge wurden ein bisschen irgendwie größer. Und er merkte, im Grunde genommen, musst du dir so vorstellen, stell dir mal vor, du bist vor einem richtig schönen Gemälde, so einem Bild, und du stellst direkt davor und siehst irgendwie einen roten Fleck. Und sagst, das ist aber ein schöner roter Fleck. Das ist aber schön gemalt, das ist aber schöne Kunst. Und dann sagt jemand, aber tritt doch mal ein bisschen zurück, dann siehst du das ganze Bild. Und im Grunde genommen, was bei Abraham passierte, Abraham trat ein Stück zurück und merkte, hoppla, Gott hat ja einen Plan. Und ich darf da eine Rolle mitspielen, aber es geht nicht um mich. Ich weiß nicht, ob ihr Corrie ten Boom kennt. Eine sehr tolle Frau, die wirklich mit dem Herrn gelebt hat, im Nazi-Regime treu geblieben ist und viele Menschen zum Herrn führte in Gefangenschaft. Und sie hat Folgendes gesagt, und das bewegt mich. Unser Leben ist wie ein Teppich, an dem wird bis ans Lebensende gewebt. Das Problem ist, man sieht es immer nur von der Rückseite. So ist unser Leben. In der Sekunde, wenn wir vor Gott stehen, dreht sich der Teppich um und es ist ein schönes Muster. Alles hat plötzlich einen Sinn, Leid und Freude. Manchmal müssen wir zurücktreten, um das ganze Bild zu sehen. Aber wir sind oft so detailvernarrt und so auf uns fixiert, oder? Dass wir gar nicht die größeren Zusammenhänge sehen. Wisst ihr, was ich erschreckend finde? Wie ich-zentriert wir Christen sind. Wir reden über einen großen Gott, der uns frei gemacht hat von aller Sünde und Schuld. Und trotzdem dreht sich so vieles nur um uns. Da fasse ich mich selbst an meine Nase. Wenn es mir nicht gut geht, dann bin ich der Erste auch, der aufschreit und sagt, Gott, was ist los? Hast du meine Gebete nicht gehört? Wisst ihr, Gott geht, während Abraham schläft, durch diese Tierhälften hindurch. Und man muss wissen, dass was hier passierte, war im Grunde genommen ein Akt, ein Bundesakt, der zu der damaligen Zeit üblich war. Man hat das immer wieder gemacht. Es gab nur einen Unterschied. In diesem Bund war Gott der Einzige, der da durchgegangen ist. Abraham schlief. Und Gott ließ einen Schlaf über Abraham kommen. Er ging da durch, Feuer, Flammen, Rauch und so weiter. Es ist interessant, immer wieder, wenn Gottes Gegenwart kommt, im Alten Testament auch ganz besonders, Feuer, Rauch. Wir erinnern uns an die Wüstenwanderung von Ägypten, wollte ich schon sagen, von Israel. Ja, bei Tag die Rauchwolkensäule und bei Nacht die Feuersäule. Wir erinnern uns im Neuen Testament, als der Heilige Geist kommt auf die Leute, was haben sie über ihren Köpfen? Feuerzungen. Wenn die Gegenwart Gottes kommt, dann ist es immer in Verbindung auch mit Feuer oder Rauch. Er ist wie ein verzehrendes Feuer. Er ist heiß. Ich will Gott nicht anfassen. Ich verbrenne. Wir wollen Gott so oft berühren. Und ich weiß, wie wir es meinen. Aber ich glaube, Gott schützt uns auch, dass wir nicht ihn in seinem vollen Ausmaß sehen. Deswegen hat er Abraham auch schlafen lassen. Schlaf du mal und ich erledige mal das Bündnis. Und wisst ihr, was Gott dadurch sagt? Im Grunde genommen, das Bündnis hat eine Botschaft. Wenn ich meinen Bund nicht erfülle, wird es mir genauso gehen wie diesen Tieren. Das sagt Gott. Wenn ich das nicht erfülle, was ich sage, werde ich auch in zwei Hälften geteilt. Na, wer will, bitteschön, will Gott in zwei Hälften teilen? Aber im Grunde genommen sagt er eine Sache. Ich stehe zu meinem Wort. Oder? Ich stehe zu meinem Wort. Und eine stärkere Bestätigung für die Verheißung Gottes kann es nicht geben. Und dann sehen wir, wie Gottes Bund untergraben wird. Trotz Gottes Bestätigung bleibt bei Abraham Zweifel. Er sagt, das kann nicht sein, Gott. Und dann hört er auf die Stimme seiner Frau. Seine tolle Sarai. Bitte? Ja, aber wir sollten... Und der Herr spricht, wir Männer sollten öfter mal auf unsere Frauen hören. Amen. Das hat jetzt der Herr gesprochen, das war nicht ich. Oh, hätte ich doch öfter mal auf meine Frau gehört. In bestimmten Situationen. Und danke, dass sie auch manchmal auf mich hört. Wisst ihr, zu damaliger Zeit waren Sklaven, die auch als Nebenfrau dann gegeben wurden, die Kinder von den Sklaven, die waren genauso erbberechtigt wie die eigenen Kinder oder die Kinder von der eigenen Frau. Die haben den gleichen Stellenwert. Und deswegen für Sarai, war es eigentlich, wenn du so überlegst, logisch, dass sie sagt, hey, schau mich an, ich krieg keine Kinder, Nimm doch die Hagar. Nimm doch Hagar. Dann erfüllen wir vielleicht so Gottes Plan und Verheißung. Im Grunde genommen, komm, Abraham, wir helfen Gott. Wir unterstützen ihn ein bisschen. Wir zeigen ihm mal, wie es funktioniert. Also wie so, ja, also vielleicht müssen wir Gott mal zeigen, wie Kinder kriegen funktioniert. Vielleicht weiß er das ja gar nicht. Könnt ihr euch vorstellen, was in denen abgegangen ist? Man muss sich das mal ein bisschen lebhaft vorstellen. Im Grunde genommen war das einfach total menschlich. Sie zweifelte an Gott und sagte, hey Abraham, komm, nimm Hagar. Schenk mir ein Kind durch Hagar. Und das war nicht unüblich. Und Abraham hört auf den weisen Rat seiner Frau. Und er bekommt ein Kind mit Hagar. Und dann dachten die beiden wahrscheinlich, jetzt geht's los. Jetzt kommt die Verheißung in Existenz. Und was wir sehen, ist eigentlich ein Familiendrama. Hagar wird plötzlich stolz gegenüber Sarai und empfindet sie eine Verachtung. Ich habe ein Kind und du nicht. Und Hagar merkt plötzlich, hey, plötzlich... So war das eigentlich gar nicht gedacht. Hey, ich habe mir das so nicht vorgestellt. Hagar, warum fällst du mir in den Rücken? Warum bist du plötzlich so zu mir? Kennen wir das? Wenn Menschen plötzlich einen in den Rücken fallen? Wie Leute, Menschen, wo du eigentlich immer dachtest, hey, das ist eigentlich safe, ist sicher. Plötzlich merkst du, die verändern plötzlich ihr Gesicht. Schon mal sowas erlebt? Und Hagar fängt noch mehr an zu zweifeln. Und Gott geht zu Abraham und sagt, schau dir das mal an, du bist schuld an der ganzen Sache. Und Abraham sagt, nein, du bist der, das ist deine. Merken wir, was sich hier abspielt? 1. Mose 1, 3. Die Frau war es, die von der Frucht gegessen hat. Nein, die Schlange war es, die mich dazu überredet hat. Und plötzlich sehen wir die Sünde im Menschen wieder auftauchen, was eigentlich im Menschen drin ist. Weg von sich, anderen Schuld zu weisen. Und Hagar lief weg und dann kam ein Engel, lief ihr hinterher in der Wüste und begegnete Hagar. Und wisst ihr, was ich einfach erstaunlich finde? Dass Gott immer einen Plan hat. Dass Gott immer mit einer Art Menschen abholt, wie es kein anderer kann. Er kommt zu Hagar, er nimmt sie quasi zu sich und sagt, Hagar, ich verstehe, das ist jetzt echt eine Krise, aber hey, ich habe auch mit dir und mit deinem Kind einen Plan. Ich habe auch bei dir, mit deinem Leben, habe ich einen Plan. Und wie oft haben wir vielleicht manchmal erlebt oder sehen es bei anderen, plötzlich entwickeln sich Dinge völlig anders. Und wisst ihr, wozu Gott in der Lage ist? Die falschen Wege, die wir auch oft gehen und die auch andere gehen, zu einem guten Plan zu verwirklichen. Amen. Gott ist gut. Gott ist gut. Wir müssten eigentlich die glücklichsten Menschen auf dieser Erde sein. Oder? Wir müssten eigentlich vor Freude platzen. Aber warum tun wir es nicht? Weil wir zweifeln. Weil wir zweifeln. Und Hagar nannte Gott El-Roi. Gott, der mich sieht. Gott des Sehens. Wisst ihr, diese Geschichte zeigt, dass Gott einen viel größeren Plan hat, als wir oft sehen. Wir haben oft so einen, habe ich schon vorhin gesagt, so einen kleinen Ausschnitt. Und wir denken, die Welt geht den Bach runter, wenn meine kleine Welt gerade irgendwo nicht in Ordnung zu sein scheint. Dann denken wir gleich, die ganze Welt geht unter. Aber Gott hat einen viel größeren Plan und eine viel größere Sicht und eine viel größere Schau auf unser Leben, als was wir heute hier und jetzt sehen. Deine Sicht oder unsere Sicht, ich möchte mich ja auch identifizieren, mir geht's genauso. Unsere Sicht über unser Leben ist so. Egal, wo wir durchgehen. Egal, was wir erleben. Unsere Sicht ist so. Manchmal nicht mal so. Manchmal so. Ja, so. Und wir denken, wir sehen alles. Entschuldigt, dass ich so, das soll nicht hart rüberkommen. Wir stehen manchmal vor einer Wand und wir denken, wir haben die Weisheit. Ja, die ist weiß. Und dann sagen Leute, ach, wenn du mein Leben, wenn du wüsstest, wo du durch. Ich sage immer wieder, du wüsstest, wo ich durchgegangen bin. Warum weißt du das? Ja, wenn du das zu tragen hättest, was ich trage. Ja, dann trag es. Wenn du es willst, dann trag. Aber du musst es nicht tragen. Wisst ihr, Gott hat keinen Anfang und kein Ende. Amen. Auch wenn er in Offenbarung steht, er ist das Alpha und das Omega. Aber was es eigentlich meint, er ist unendlich, er ist ewig. Seine Gedanken sind größer. Er ist keiner Beschränkung unterworfen. Und wir sind aber das genaue Gegenteil. Wir sind permanent beschränkt. Wir sind begrenzt. Und in seiner Gnade und Barmherzigkeit versteht er unsere Grenzen und ist geduldig mit uns. Ich denke manchmal, Herr, du bist so geduldig mit mir, ich habe es echt nicht verdient. Ich habe über viele Jahre den gleichen Bockmist gemacht und du bist so geduldig mit mir, ich habe es echt nicht verdient. Ja klar, deswegen gibt es das Wort Gnade, weil wir es nicht verdienen. Gott ist gnädig mit uns allen. Und selbst wenn wir Verzögerung verspüren und versuchen, seine Verheißung zu beschleunigen, er kommt mit seinem souveränen und vollkommenen Timing ans Ziel. Amen. Er kommt ans Ziel. Und manchmal wird unsere Geduld geprüft. Und dann soll diese Geschichte von Abraham uns ermutigen. Gott zögert seine Versprechen, seine Verheißungen nicht hinaus. Er führt vielmehr seinen Plan gemäß seinem makellosen Design. Gott hat ein makelloses Design für dein Leben. Es ist makellos. Es ist ohne Fehler. Glaubst du das? Es ist ohne Fehler. Sein Plan für dein Leben ist perfekt. In 2. Petrus 3, Vers 9 heißt es, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Vielleicht gehst du gerade durch eine ziemlich schwierige Situation in deinem Job. Und du sagst, hey, wenn du wüsstest, was ich gerade in meiner Firma erlebe, dann lass uns mal reden, dann erzähle ich, was ich erlebt habe in den Firmen, wo ich war. Einfach auch mal austauschen. Einfach mal ermutigen. Weil ich glaube, das, wo ich durchgegangen bin, kann dich ermutigen. Weil das war, sorry, die Hölle. Aber ich habe Gott erlebt. Und du sagst, hey, ich bete schon so lange für eine Veränderung meiner Arbeitssituation. Hey, dann bete weiter. Hör nicht auf. Überwinde deinen Zweifel, indem du deinen Fokus immer wieder neu auf ihn richtest. Manche suchen einen Partner und sagen, ich bin schon viele Jahre auf der Suche nach einem Partner und ich verzweifle schier. Ich habe das Gefühl, Gott hört nicht. Ich möchte einfach demütig sagen, mach keine Kompromisse. Jetzt sagen Leute, ja, du da vorne, du hast eine Frau, du hast Kinder, du hast ja gar keine Ahnung, wo ich durchgehe. Ich sag diesen Leuten mal was. Es ist nicht von ungefähr, dass Sarah und ich Ehe- und Beziehungskurse machen. Warum? Weil wir durch die Hölle gegangen sind miteinander. Und jedem, den ich die Geschichte, oder den wir die Geschichte erzählen, wo wir durchgegangen sind, jeder, bisher, also wir haben mittlerweile einige begleiten dürfen, einigen die Geschichte erzählen, wir wollen uns damit nicht brüsten, aber jeder sagt, das hätte ich nicht gemacht. Manchmal ist der Preis für eine tolle Ehe, den man zahlt, wahnsinnig hoch. Und manchmal ist es einfacher, allein zu sein. Jetzt sagen Leute, aber du kennst meine Einsamkeit nicht. Oh, sorry. Manche Ehepartner sind so einsam. Die sind verheiratet und sind so einsam. Jetzt soll es nicht heißen, dass Ehe so schrecklich ist. Ich bin total glücklich. Und wir genießen eine wundervolle Ehe. Und es ist ein Segen, einen Partner zu haben. Aber das kommt nicht einfach von oben runter gepurzelt. Und du sagst auf einmal, hey, so wie die die Rüstung in Epheser, Brief, ja. Nehme ich das jetzt, zieh das an und dann bin ich ein toller Ehemann. So ein Blödsinn. Mach keine Kompromisse. Wisst ihr, welche Schule, was mir Gott momentan mit am meisten beibringt und zeigt? Keine Kompromisse mehr. Und ich habe viele gemacht. in meiner Ehe, in meinen Beziehungen, in meiner Beziehung zu Gott. Und ich habe gepredigt und ich habe Kompromisse gemacht. Wir alle werden zu dem, wonach wir uns ausstrecken, um was wir leben. Amen. Und oft ist das Ergebnis unseres Lebens ein Ergebnis von vielen Kompromissen. Mach keine Kompromisse. Fang an, radikal für Gott zu leben. Dann sagen Leute, ey, ich habe aber gerade eine Ehekrise und ich habe keinen Plan mehr. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Da möchte ich dich ermutigen und ich möchte dir einfach sagen, harre auf den Herrn. Vertraue ihm. Mach nicht einen zu frühen Schritt in deinem Leben, den du bereuen würdest. Mach's nicht. Denn Gott ist größer als mein Umstand oder im Umstände. Amen. Dann vielleicht auch das Beispiel, Leute sagen, ich weiß nicht, was ist meine Berufung? Ja, ich habe Zweifel, dass Gott überhaupt etwas mit mir vorhat. Wisst ihr, ein Tipp, nimm dieses Buch und dann als Beispiel. Zum Beispiel, schlag die Bibel auf und lies mal zum Beispiel Epheser 4, 1 bis 3. Dort steht Folgendes. Als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eure Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander, ertragt einander voller Liebe, bemüht euch im Geist einzusein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Willst du wissen, was deine Berufung ist? Lebt das, was dort steht. Weißt du gerade nicht, was zu tun ist? Schlag es auf, lies es und tu es. Was steht dort? Bemüht euch. Haltet Frieden. Haltet Einheit. Hier steht sogar von Berufung irgendwas. Seid freundlich. Seid demütig. Leute sagen, hey, aber ja, das ist zwar alles schön und nett, aber ich weiß immer noch nicht, was hat Gott mit mir vor? Hey, ich auch nicht. Tu das, was dort steht. Wir sind gute Hörer des Wortes. Wollen wir gute Täter sein? Dann schlagen wir es auf und tun einfach, ohne Kompromisse, das, was dort steht. Okay, ich soll freundlich sein und ich soll demütig sein. Ich soll geduldig im Umgang mit anderen sein. Also, heute will ich das tun. Wenn mir Person X, Person Y begegnet, dann möchte ich sein. Ich möchte geduldig sein. Ich möchte freundlich sein, ich möchte liebevoll sein. Nicht nur eine Stunde, nicht nur zwei Stunden, sondern mein ganzes Leben. Von nun an mein ganzes Leben, egal wie es mir geht. Amen? Egal wie es mir geht. Egal welche Umstände ich gerade habe, denn dann, ihr Lieben, komme ich immer mehr in meine Berufung. Wir wollen in unsere Berufung kommen, dann tun wir, was dort steht. Setzen wir es einfach um. Nehmen wir es mal ernst. Ich glaube, wir haben verlernt, das Wort ernst zu nehmen. Wir Christen beten, Gott rede zu mir. Und das, wo er spricht, liegt oft einfach neben uns. Einfach aufschlagen. Einfach aufschlagen. Einfach beten. Ihr wollt wissen, was mich noch gerade beschäftigt? Matthäus 5, Vers 3. Hier steht, glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Was erkenne ich dadurch? Ich brauche Gott. Herr, ich merke, ich mache zu oft mein eigenes Ding. Ich bin zu oft so unabhängig von dir. Ich brauche dich mehr. Kann man damit was anfangen oder nicht? Ja? Ich möchte weiterlesen. Das Thema ist ja heute Zweifel überwinden. Und ich möchte die Geschichte, die ich vorhin gelesen habe, mal weiterlesen. Weil das war ja schon ziemlich dramatisch, oder? Manche dachten, Jürgen, wie kann das sein? So eine Geschichte am Anfang einer Predigt, so destruktiv, so bedrückend. Hey, sorry, aber das ist das Leben auch. Das Leben ist manchmal bei Menschen so. Aber ich möchte mal weiterlesen. Wie ging es mit David Flood weiter? Wie endete die Geschichte dieses Missionars, der mit seiner jungen Familie nach Afrika zog und dort nur eine einzige Bekehrung erlebte? Der nach der Geburt einer Tochter seiner Frau verloren, sie begrub, das Kind weggab und mit einem Zorn auf Gott nach Schweden zurückging. Was muss ein Mensch erleben, der sein eigenes Kind weggibt? Vor Schmerz. Es ist unvorstellbar. David Flutz Tochter erhielt den Namen Aggie. Sie wuchs in den USA bei christlichen Eltern auf. Eines Tages fand sie im Briefkasten aus unerklärlichen Gründen eine schwedische Zeitschrift. Während sie darin blätterte, stieß sie auf ein Foto, das sie stutzig machte. Es war das Foto eines schlichten Grabs mit einem weißen Kreuz. Auf dem Kreuz stand ein Name, Svea Flood, der Name ihrer Mutter. Aggie ließ sich den Artikel zu dem Foto übersetzen. So erfuhr sie, was ihre Mutter als Missionarin in Afrika getan hatte. Einige Zeit später reiste sie nach Schweden, um ihren Vater zu finden. Sie erfuhr, dass er wieder geheiratet, 4 weitere Kinder gezeugt und sein Leben mit Alkohol zugrunde gerichtet hat. Nach einem bewegenden Treffen mit ihren Halbgeschwistern sprach sie ihr Anliegen an. Sie wollte ihren Vater treffen. Die Reaktion war verhalten. Du kannst ihn sprechen, aber er ist sehr krank. Und du sollst wissen, wenn jemand Gott auch nur erwähnt, bekommt Vater einen Tobsuchtsanfall. Egge ließ sich nicht abschrecken. Als sie seine kleine Wohnung betrat, sah sie sogleich die leeren Flaschen. Sie versuchte, mit dem 73-jährigen Mann, der sie vor Jahren einfach weggegeben hatte, ins Gespräch zu kommen. Kaum hatte sie das Wort Papa ausgesprochen, brach er in Tränen aus und entschuldigte sich wortreich. Aggie lächelte, es ist in Ordnung, Papa. Gott hat für mich gesorgt. Augenblicklich erstarrte er und die Tränen versiegten. Gott hat uns vergessen, sagte er und wandte sich ab. Und nur seinetwegen ist mein Leben so, wie es ist. Papa, begann Aggie, ich möchte dir eine Geschichte erzählen, eine wahre Geschichte. Der Junge, den Mama zum Glauben geführt hat, ist inzwischen erwachsen. Er hat sein ganzes Dorf zu Jesus geführt. Der eine Same, den ihr gesät habt, ist weitergewachsen. Heute gehören mehr als 600 Afrikaner zu Jesus, weil du der Berufung gefolgt bist, die Gott dir geschenkt hat. Du warst nicht umsonst in Afrika. Mama ist nicht umsonst gestorben. Papa, Jesus liebt dich. Er hat dich nicht verstoßen. Der Vater hörte ihr fassungslos zu. Langsam wich die Starre und sie setzten ihr Gespräch fort. Am Ende dieses Tages hatte David Flood zu dem Gott zurückgefunden, den er so viele Jahrzehnte gehasst hatte. Wenige Wochen später durchschritt er die Tür zur Ewigkeit und betrat seine ewige Heimat im Himmel. Ich freue mich über das, was Gott in den letzten Wochen des Lebens von David Flood getan hat. Aber ich kann nicht umhin zu denken, wie viel Schmerz sich David hätte ersparen können, wenn er den Glauben nicht verloren hätte, dass Gott gut ist. Gott ist gut. Egal, wo wir durchgehen, egal, was wir erleben, Gott ist gut. Und er hat einen Plan. Und indem wir ihn fokussieren, ihn anschauen, überwinden wir unsere Zweifel. Amen. Und er möchte dich, da wo du bist, da wo du stehst, herausziehen und dich auf eine andere Ebene bringen mit ihm. Jesus, ich danke dir für die Offenbarung der Güte Gottes. Ich möchte dir danken für die Herrlichkeit, für die Gnade, für die Liebe, die wir jeden Tag neu erleben dürfen. Jesus, und ich bete für all die, die gerade durch eine Krise gehen, die vielleicht auch total zweifeln an dir. Und Herr, wir sind ehrlich, wir sind da alle gleich. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, unser Zweifel zu überwinden, gerade da, wo wir leben, gerade da, was wir erleben. Und auch wenn wir schon jahrelang für Dinge beten, ich bitte dich, hilf uns, unser Vertrauen ganz neu in dich zu werfen. Hilf uns ganz neu, deine Stimme zu hören. Ich bitte dich, dass da, wo auch heute Leute sind, die innerlich auch in tiefer Verzweiflung sind über bestimmte Bereiche, bestimmte Dinge, ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, dass du jetzt begegnest. Ich danke dir, Herr, dass wir dir nichts vormachen brauchen und auch nicht so fromm tun brauchen. Ich danke dir, dass wir ehrlich sein dürfen. Wie zu einem Vater. Nicht wie zu einem Vater, zu einem Vater. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen einhüllst in deine Gegenwart, hineinnimmst in deine Gedanken, in deine Pläne, und dass wir Heilung erleben, dass wir unsere Zweifel überwinden und dass wir die Zweifel, die wir haben, ans Kreuz bringen und bei dir lassen und sagen, Herr, hier bin ich, vergib mir meinen Zweifel und hilf mir, dir neu zu vertrauen, hilf mir, neu im Glauben voranzugehen. Ich möchte dir jetzt die Möglichkeit geben, einfach kurz da, wo du bist, mit Gott zu reden.